Ich wünsche euch auch einen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem Himmelfahrtsgottesdienst. Ich gucke jetzt mal nach hinten. Ich habe versucht, euch mal ein Bild mitzubringen zum Thema Himmelfahrt. Das müsste jetzt irgendwann mal da kommen. Jetzt ist es da? Jetzt ist es da, genau. Wenn ihr im Internet googelt zum Thema Himmelfahrt, findet ihr viele Bilder, die so ähnlich aussehen wie dieses. Das ist von irgendeiner Kapelle, das Deckengemälde. So haben sich die Menschen die Himmelfahrt von Jesus vorgestellt. Ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, wie bestellt und nicht abgeholt. So stehen nämlich die Jünger vielleicht am Berg und stellen jetzt plötzlich fest, Jesus ist weg. Zum Einstieg, mir geht es an Himmelfahrt genauso wie vielen an Silvester. Man guckt sich dieses Dinner for One an, same procedure as every year. Jedes Mal, wenn ich mittwochs an der Arbeit verabschiedet werde, heißt, ich wünsche Ihnen einen schönen Vatertag. Und die Leute wissen schon, dann kommt zurück, ich habe morgen keinen Vatertag, morgen ist Himmelfahrt. Im Laufe der Jahre, die ich an der Arbeit verbracht habe, hat sich das so ein bisschen geändert. Irgendwann habe ich angefangen zu sagen, okay, wenn ihr Vatertag zu Himmelfahrt sagt, dann sage ich euch, okay, Himmelfahrt ist auch Vatertag, weil Jesus zu seinem Vater geht. Ihr müsst euch heute auf viele Texte einlassen. Und ich erlebe bei Himmelfahrt gerade immer wieder die Freude darüber, wie Gottes Wort zusammenpasst. Deswegen müsst ihr euch viele Texte anhören. Und es ist die Freude darüber auch, wie Gottes Wort schlüssig ist und zusammenpasst. Ich werde was sagen zu den Begriffen und den Inhalten. Dann werde ich etwas dazu sagen, was eigentlich passiert. Und im Mittelpunkt steht für mich heute so ein bisschen der Johannes. Was hat der sich eigentlich gedacht? Und am Schluss einer Predigt soll es immer so sein, was bedeutet das für uns? So. Himmelfahrt kommt in den Evangelien vor, kommt in der Apostelgeschichte vor. Und ich werde jetzt euch einige Texte vorlesen. Einmal aus Matthäus 28, das hat Andreas schon in der Moderation mit hineingebracht. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihn nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles behalten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bei Lukas heißt das ähnlich, und er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Ich sagte eben, es ist schön, wie die Bibel zusammenpasst. Das, was am Ende vom Lukas-Evangelium steht, fängt jetzt in der Apostelgeschichte wieder neu an. Die Himmelfahrt wird berichtet, wieder ein bisschen anders oder ausführlicher. Und Lukas schreibt, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihm vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Ich hatte ja gesagt, ich will erst einmal einige Begriffe klären oder einige Anmerkungen zu bestimmten Begriffen machen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich das Wort Berg höre, im Zusammenhang mit Jesus oder mit der Bibel, dann fällt mir ganz viel ein. Mose empfing auf dem Berg die 10 Gebote. Wir alle kennen die Bergpredigt. Und gerade die Jünger, die jetzt bei der Himmelfahrt mit dabei waren, oder einige von den Jüngern, die waren auch auf dem Berg der Verklärung mit dabei, als Jesus Moses und Elia begegnet ist. Und eigentlich wollten die auf dem Berg der Verklärung sogar Hütten bauen, weil es da schön war. Aber dieses Mal ist es auf dem Berg ganz anders. Jesus entschwindet in einer Wolke. Ich hatte anfangs dieses Bild gezeigt, man kann es jetzt auch noch oben rechts am Rand sehen. So haben sich das Künstler irgendwann mal im 15. und 16. Jahrhundert vorgestellt. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Jesus verschwindet, Jesus ist weg. Aber auch die Wolke begegnet uns in der Bibel öfters. Gott geht dem Volk Israel voran in einer Wolke. Er begleitet sie in einer Wolke, zeigt ihnen den Weg, nachts durch die Feuersäule, tagsüber durch die Wolke. Die Engel finde ich bei der Geschichte auch ganz wichtig. Das sind die, die die Jünger so ein bisschen wachrütteln. Die gucken noch nach oben, wo ist jetzt Jesus geblieben? Und die Engel sagen zu den Jüngern, jetzt kommt mal wieder zurück in die Realität. Jesus ist nicht mehr hier, aber er ist noch hier. Sie erklären eigentlich den Jüngern, was passiert ist. Das kommt ganz oft vor in der Bibel. Jesus selber muss nach Gleichnissen, nach Geschehnissen den Jüngern erklären, was ist jetzt eigentlich passiert, was ist gemeint, und so tun es auch hier die Engel. Und was ist eigentlich passiert? Das sind getränkte Ereignisse, angefangen von Palmsonntag über das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat, über Karfreitag und Ostern, kommen jetzt 40 Tage von Ostern bis zur Himmelfahrt. Und auch da könnte bei dem einen oder anderen ein Lichtchen aufgehen. 40 Tage, 40 Jahre, das sind auch symbolische Zahlen, die in der Bibel oft vorkommen. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Jesus war vor seiner Versuchung 40 Tage in der Wüste und hat gefastet. Und jetzt liegen zwischen Ostern und Himmelfahrt auch 40 Tage. Und Jesus, ich sage es mal flapsig, macht sich vom Acker, verspricht den Jüngern, es kommt der Tröster, und es dauert aber noch 10 Tage. Wir müssen jetzt auch noch 10 Tage bis Pfingsten warten. Und genauso lange mussten auch die Jünger warten. Geht zurück nach Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und uns fällt manchmal das Warten ja auch schwer. Wir warten auf Dinge, wir beten für Dinge und dann passieren sie nicht. Manchmal sind es mehr als 40 Tage oder 10 Tage, die dazwischen liegen. Und da können wir auch einiges von den Jüngern lernen. Wir können auch lernen von den Engeln oder als Erläuterung zu den Engeln auch von Gottes Wort, das uns erklärt, weshalb wir warten müssen, weshalb Dinge so sind, wie sie sind und wie sie zusammenpassen. Und manchmal müssen wir uns vielleicht auch wachrütteln lassen. Ich gucke jetzt in die Runde. Bei uns ist wahrscheinlich keiner, der 90 ist. Ich weiß nicht, ob jemand bei euch ist, der jemanden kennt, der 90 ist. Meine Mutter wird dieses Jahr 86, also ist kurz vor 90. Und ich hatte eingangs gesagt, ich wollte mich heute so ein bisschen mit dem Johannes beschäftigen. Der Johannes, der junge Johannes, der den Jesus lieb hatte, der war auch mit auf dem Berg der Verklärung mit dabei. Der ist jetzt hier bei der Himmelfahrt mit dabei. Und was wird er sich gedacht haben, als Jesus da in der Wolke entschwindet? Und als Jesus seinen Missionsauftrag gegeben hat und hat gesagt, geht hin in alle Welt, lehret und tauft und sagt es allen Menschen, was ihr von mir gehört habt. Johannes war ungefähr so alt wie Jesus, also irgendwie um die 30, als Jesus in den Himmel gefahren ist. Und er hat viel erlebt in der Zeit nach Jesu Tod, Himmel, Auferstehung, Himmelfahrt und nach Pfingsten. Er hat gepredigt, er hat Wunder getan, hat gemeinsam mit Petrus gewirkt Und dann entschwindet er so ein bisschen unseren Blicken in der Apostelgeschichte, weil die Apostelgeschichte sich ganz stark auf Paulus konzentriert. Aber irgendwann später taucht der Johannes noch einmal auf. Und das hat was mit Himmelfahrt zu tun. Nämlich in der Offenbarung. Für mich ist das schwer, mir das sich vorzustellen, dass ein Johannes, der mal 30 war und jung war, dann viele, viele Jahre später, vermutlich 60 Jahre später, das ist in den Kommentaren teilweise unterschiedlich, dann auf der Insel Patmos die Offenbarung erlebt. Er erlebt, wie Gott ihm sagt, was in der Zukunft geschehen soll. Ich hatte ja versprochen, es wird textlastig. Und deshalb lese ich aus Offenbarung 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig aber ist der, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Johannes an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. So ganz genau weiß ich nicht, wie ich mir das vorstellen soll, was Johannes da auf der Insel Patmos erlebt hat, wie er das gesehen hat, was er hier beschreibt in der Offenbarung. Aber ich stelle mir das faszinierend vor. Er kann sich erinnern an die Zeit, als er auf dem Ölberg stand und erleben musste, wie Jesus von einer Wolke hinweggenommen wurde. Ich habe ihm gesagt, so genau kann ich mir das nicht vorstellen. Und jetzt bekommt er die Vision oder das Wort Gottes, wo von der Einzigartigkeit und von dem Königtum von Jesus gesprochen wird. Und er bekommt das Versprechen. Und genauso wie Jesus gegangen ist in einer Wolke, so kommt er auch wieder. Hier in Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Also für mich ein ganz faszinierendes Bild. Und das muss auf Johannes ganz besonders gewirkt haben, weil er eben 60 Jahre vorher bei der Himmelfahrt von Jesus mit dabei war. Und in der Zwischenzeit hat Johannes viel erlebt. Er hat Menschen von Jesus erzählt. Ich sagte, er hat Wunder getan. Die Gemeinde ist entstanden, viele Gemeinden sind entstanden. Und denen gibt er jetzt die Botschaft der Offenbarung weiter. Ich weiß auch nicht, wie ihr euch vorstellt, was der Himmel ist. An Himmelfahrt wird gerne dieses Beispiel gebracht, dass es ja in der deutschen Sprache nicht mehr üblich ist, zwischen Himmel und Firmament zu unterscheiden. In der englischen Sprache unterscheidet man zwischen Sky, also das da oben, wo die Flugzeuge entlangfliegen, und Heaven, da wo Gott ist. In der alten deutschen Sprache gab es für Himmel, da wo die Flugzeuge fliegen, eben das Wort Himmel und es gab noch das Firmament und es gab den Himmel, da wo Gott ist. Und ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, wo Jesus jetzt ist. Aber Johannes weiß es. Ich lese euch einen Text aus der Offenbarung 4. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Japsis. Und wie sah der? Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze und Stimmen und Donner. Und die sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen, vorne und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen. Und die zweite Gestalt war gleich einem Stier. Und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch. Und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel. Und sie waren außen und innen voller Augen. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Also nochmal dieses Bild vor Augen: Johannes, der nach 60 Jahren nach der Himmelfahrt plötzlich eine Ahnung davon bekommt, wie es im Himmel aussieht. Aber so sah es im Himmel auch aus zu dem Zeitpunkt, als Jesus in den Himmel gefahren ist. In dem Moment, wo Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er die Herrschaft der Welt übernommen. Es gibt in der Offenbarung dann noch ganz viele Bilder, wo das beschrieben wird. Wie sieht es im Himmel aus? Wenn ich jetzt sage Parallelwelt, dann ist mancher, der so Science Fiction liebt, vielleicht erfreut, das zu hören. Aber der Himmel ist Realität, der Himmel ist da, Gott regiert. Und dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ist ein Zeichen der Regentschaft Gottes. Auch wenn wir das nicht verstehen können, wenn wir die Bilder vielleicht auch nicht kennen, ich weiß nicht, ob ihr diese Edelsteine kennt, die da genannt wurden, eben im Text. Tatsache ist, in dem Moment, wo Jesus in den Himmel aufgefahren hat, hat er die Herrschaft über die Welt übernommen, gemeinsam mit seinem Vater. Und jetzt freuen wir uns auf Pfingsten, wo wir daran denken, dass der Heilige Geist gekommen ist, der uns in der Zeit, wo Jesus eben im Himmel für uns nicht sichtbar regiert, erklärt und erläutert und uns zeigt, was Gottes Weg und Wille für unser Leben ist. Jetzt habe ich eine Zeit lang von Johannes gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch in die Welt eines 90-Jährigen versetzen könnt. Ein paar Jahre sind es bei mir noch. Für den muss das ein ganz erhebendes Gefühl gewesen sein. Ich glaube, er wusste, als Jesus in den Himmel gefahren ist, als dann Pfingsten kam, dass es was ganz Besonderes war, dass Jesus genau das eingehalten hatte, was er versprochen hat. Es kommt der Tröster und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und jetzt, 60 Jahre später, bekommt er, ich glaube, wie kein Mensch sonst, seit Jesus gestorben ist und auferstanden ist, eine Vision, die ganz überwältigend zeigt, wie das im Himmel aussieht. Mit Bildern, die ganz tief auch im Alten Testament verankert sind. Diese Gestalten, von denen die Rede war, mit den vielen Augen, die so aussehen wie ein Löwe, wie ein Adler, die kommen im Alten Testament bei Hesekiel und so weiter fort. Wieder ein Punkt, wo ich ihm sage, es ist wunderbar, wie Gottes Wort ineinander passt. Aber an dieser Stelle stellt sich für mich auch die Frage, was bedeutet das für uns? Können wir auch so ein Johanneserlebnis haben? Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch mit Vision oder sowas aussieht, aber ich empfinde das so, dass diese Bestätigung, die der Johannes erhält, 60 Jahre nach der Himmelfahrt, diese Vision in der Offenbarung zu erleben, ist für mich auch eine Bestätigung, dass das wahr ist, dass das zusammenpasst und dass wir darauf vertrauen können, dass Jesus bei uns ist bis an das Ende der Welt und gleichzeitig uns einen Auftrag gegeben hat, nämlich den Missionsbefehl. Ich hatte eben den Text aus Matthäus, wo wir aufgefordert werden, in alle Welt zu gehen. In alle Welt zu gehen in dem Apostelgeschichte-Text heißt es dann Jerusalem, Samarien und in alle Welt. Judäa, Samarien und in alle Welt. Der Pastor guckt gerade kritisch. Und das sind auch die Kreise, die sich für uns ergeben. Der Danny geht in alle Welt, der geht nach Albanien. Ich weiß nicht, was für euch Samarien ist. Vielleicht reicht es aber auch für manchen, nach Jerusalem zu gehen, sprich in sein Umfeld von Jesus zu erzählen, Jesus bekannt zu machen und ihn zu preisen. Wenn man die Apostelgeschichte dann weiterverfolgt, mache ich jetzt eine gewagte These, dann begegnen uns auch ab und zu wieder die Engel, nämlich die Jünger wachrütteln müssen. Wer die Apostelgeschichte weiterverfolgt, lernt, dass mit dem Judäa, Samarien und der ganzen Welt, das ist immer nur passiert, nachdem die Jünger wachgerüttelt wurden. Das haben die Jünger nicht von selber gemacht, sondern es ist immer irgendwas passiert. Eine Verfolgung, eine Krise und dann kam dieses Weitergehen. Vielleicht brauchen wir manchmal auch einen Engel, der uns wachrüttelt. Ich glaube, in Rheinbach war vielleicht die Gründung der Gemeinde auch so ein Wachrütteln. Hier waren Menschen, die die Gemeinde gründen wollten, die Gottes Wort in Rheinbach bekannt machen wollten, Menschen zu Jesus rufen wollten. Vielleicht brauchen wir heute wieder für den nächsten Schritt auch so ein Wachrütteln der Engel, ein Wachrütteln durch Gott in dem Wissen, dass alles, was hier in den Evangelien geschrieben ist, was in der Offenbarung steht, was tief verwurzelt ist in dem Alten Testament, das stimmt, das gibt uns Kraft für unser Leben und wir haben diesen Auftrag, ja, Jesus bekannt zu machen, eben in Rheinbach, im Rhein-Sieg-Kreis und auf der ganzen Welt. Und wir haben dazu auch, weil das hört sich vielleicht auch ein bisschen anstrengend und stressig an, die Zusage, Jesus ist bei uns bis ans Ende der Welt, alle Tage. Und darauf können wir uns verlassen und dafür will uns Gott auch hier an Himmelfahrt Mut machen. Amen. Ich bete. Ja, lieber Herr Jesus, lieber Vater im Himmel, ich lobe und preise dich dafür, ja, was du für uns alles getan hast. In der Zeit, die jetzt gerade hinter uns liegt, haben wir gedacht an deine Leidenszeit, an dein Sterben, dein Auferstehen. Und jetzt loben und preisen wir dich dafür, dass du aufgefahren bist in den Himmel, dass du regierst und die Welt in der Hand hast. Und manchmal zweifeln wir daran und können uns das gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Und da brauchen wir deinen Heiligen Geist, der das uns immer wieder neu zusagt. Geschwister, ja, Predigten und dein Wort, um zu wissen, ja, das ist wirklich wahr. Und wir danken dir für den Auftrag, den du uns gegeben hast. Ja, allen Menschen von dir zu erzählen. Danke, dass dieser Auftrag uns selber erreicht hat. Und dass du uns auch Mut machen möchtest bei all dem, was uns vielleicht bedrückt oder wo wir denken, das schaffen wir nicht, dass du sagst, du bist bei uns und trägst uns. Amen.